Ein gut gekleideter Herr stand vor dem Schaufenster einer Kunsthandlung und betrachtete ein Kreuzigungsgemälde. Da kam ein kleiner Junge mit dreckigen Jeans und zerrissenem Hemd dazu und stellte sich neben diesen eleganten Mann. Der Mann zeigte auf das Bild und fragte den Jungen: "Weißt du, wer das ist, der da am Kreuz hängt?" "Oh ja", kam die schnelle Antwort, "das ist Jesus, der Heiland." Und dann nach einer Pause fügte der Junge hinzu: "Und das daneben, das sind die römischen Soldaten." Und dann mit einem schweren Seufzer: "Und die Frau, die da weint, das ist seine Mutter." Und nach weiterem Schweigen ergänzte er: "Sie haben ihn getötet." Gemeinsam standen die zwei schweigend vor dem Gemälde, bis endlich der Herr davonging. Und als er schon einen halben Häuserblock weiter war, da vernahm er hinter sich die Stimme des kleinen Jungen, der sich den Weg durch die Menge bahnte, und der rief: "Hallo Sie, hallo Sie!" Und der Mann wandte sich um und wartete auf den Jungen, und ganz außer Atem kam der Junge bei ihm an, und als er herangekommen war, da sagte er: "Ich habe noch was vergessen. Ich wollte Ihnen sagen, er ist auferstanden." "Hallo Sie, hallo Sie, Jesus ist auferstanden." Was eine wunderbare Nachricht. Christus voskres. Christus ist auferstanden. Das ist der Grund zum sich freuen und zum Feiern. Darum sind wir heute hier. Deswegen haben wir uns zum Morgen getroffen, zum Spaziergang, zum Frühstück und jetzt zum Gottesdienst. Vorhin im Predigtext, den Hannah Molnar uns vorgelesen hat, haben wir ja gehört, dass damals vor etwa 2000 Jahren am ersten Ostermorgen einige Frauen schon sehr früh auf den Beinen gewesen waren. Eine von ihnen wird hier vom Evangelisten Johannes besonders ins Blickfeld gerückt: Maria aus der galiläischen Kleinstadt Magdala. Eine Frau, sagen wir mal, mit Vergangenheit. Jesus hatte sie von 7 Dämonen geheilt. Ob sie eine Prostituierte gewesen war, geht aus unserem Bibeltext nicht hervor. Auf jeden Fall, so zeichnen die Evangelien ihr Leben, war sie eine ziemlich kaputte Frau gewesen. Im Leben gescheitert. Religiös nicht anerkannt. Aber sie war wohl auch recht wohlhabend, sodass sie Jesus und seine Jünger finanziell maßgeblich mit unterstützen konnte. Diese Maria aus der Kleinstadt Magdala steht nun sehr früh am Morgen auf dem Friedhof von Jerusalem, Abteilung Edelgräber, denn das waren in den Fels gehauene Gräber, das waren besonders teure Gräber, die nah am Tempel waren, und man glaubte, wenn du hier begraben wirst und der Messias kommt, dann gehörst du zu den Ersten, die auferstehen werden. Also sozusagen First Class. Jesus war ja im Privatgrab eines Lokalpolitikers beerdigt worden. Josef von Arimathia hieß der damalige Ratsherr. Und wie gesagt, es ist noch dunkel in Jerusalem, also noch vor 6 Uhr morgens, und es ist kalt. Jerusalem liegt auf über 1000 Meter Höhe. Man soll das nicht vermuten, aber nachts wird es dort auch ziemlich kühl. Langsam arbeiten sich die Frauen durch das Gräberfeld hindurch, und sie haben sich die Grabstelle genau gemerkt, wo man die Leiche von Jesus hingebracht hatte. Und wir können uns fragen, was wollen sie hier in aller Herrgottsfrühe? Konnten sie nicht mehr schlafen? Waren sie so angespannt und aufgeregt? Auf jeden Fall sind sie die Ersten, die nach dem Ende des Sabbats sich auf den Weg zum Grab gemacht haben. Der Evangelist Johannes lässt offen, was die Frauen da auf dem Friedhof wollten. Warum gehen Menschen eigentlich auf Friedhöfe? Um geliebten Menschen nachzutrauern, an sie zu denken, um Trauer zu verarbeiten, wie auch immer. Diese Maria aus Magdala, sie ist auf dem Friedhof und sie ist todtraurig, sie ist total verzweifelt. Sie hängt in ihren Gefühlen fest. Sie sucht nach der Erinnerung an Jesus. Sie möchte ihrem Lehrer, ihrem Freund und ihrem Meister so nah wie möglich sein. Vielleicht wollte sie gemeinsam mit den anderen auch die damals übliche Totensalbung nachholen. So berichten es die Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas. diese Totensalbung, die man wegen der Eile vor dem Feiertag nicht mehr vollziehen konnte. Vielleicht will sich Jesus diese letzte menschenmögliche Ehre erweisen. Der Evangelist Johannes schweigt zu ihren Motiven. Sie stehen bei ihm nicht im Vordergrund. Die Motive sind hier nicht wichtig. Sie ist da. Auf dem Friedhof. Morgens. Im Dunkeln. Es ist kalt. Und das ist das Entscheidende, was Johannes vermitteln möchte. Da endlich finden sie das Grab. Aber was ist das? Der große tonnenschwere Rollstein, der den Leichnam vor streunenden Hunden und anderen Tieren schützen sollte, er ist weggerollt. Maria sieht das und ist noch mehr verwirrt. Fluchtartig verlässt sie den Friedhof und in ihrer Panik fällt ihr nichts anderes ein als Petrus und Johannes. Denen muss ich Bescheid sagen. Das sind doch die engsten Vertrauten von Jesus, das müssen die wissen. Und Sonntagmorgens kurz nach 6 klingelt sie bei ihnen Sturm. Okay, es gab damals noch keine Klingel im heutigen Sinne. Beide sind in 3 Minuten angezogen und sausen zum Grab, um die Sache genauer zu untersuchen. Johannes scheint die bessere Kondition gehabt zu haben, denn er kommt als erster am Grab an. Und während er noch so nach Luft japst, steht er also am Eingang und wirft so einen ersten Blick in das Grab hinein. Es ist da dunkel natürlich immer noch. Dann kommt Simon Petrus keuchend hinterher, stolpert ohne anzuhalten direkt in die Gruft. Und er sieht in der langsam aufgehenden Morgensonne dort die Leichentücher liegen und eine Binde für den Kopf fein säuberlich zusammengerollt am Kopfende der Grabbank. Die Vögel singen und es ist immer noch kalt in Jerusalem und in Petrus Kopf rotieren die Fragen. Was ist jetzt wieder los? Hört das denn gar nicht mehr auf? Er sieht diese Grabtücher, um die es bis heute eine rege Diskussion gibt. Wir wollen mal eins bitte hier einblenden. Wir haben ja schon gehört heute von Deborah, von Kunstwerken aus Italien. Das ist also das Turiner Grabtuch. Es soll das Leichentuch von Jesus sein. Es wird alle paar Jahre nur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und dieses Grabtuch soll ein Beweisstück für die historische Wahrheit der Auferstehung von Jesus sein. Was sehen wir darauf? Wir sehen eine Figur und an den Seiten sehen wir so dunkle Flecken. Und wir sehen oben den Kopf, den Brustkorb, die Hände zusammengefaltet und die Beine unten. Dieses Grabtuch hat man jahrhundertelang in Turin aufbewahrt als wichtige Reliquie für die katholische Kirche, für die katholische Tradition. Irgendwann hat im Anfang 20. Jahrhundert ein Turiner Apotheker dieses Grabtuch mal genommen, hat es einfach mal geröntgt und untersucht. Und dann herauskam dieses Bild. Vorher war es ein normales weißes Tuch, man konnte da nichts drauf entdecken. Mit einmal entdeckt man schemenhaft eine menschliche Figur und diese dunklen Flecken. Was sind diese dunklen Flecken? Es sind Flecken von Blut. Das kann man nachweisen. Es ist Blut, das durch eine besondere Technik, die zusammengelegt wird, die oberen Teile sollen Blut also von den Händen sein. Man sieht auch da ein Loch auf der rechten Hand und die unteren dunklen Flecken sind Blutflecken von den Füßen. Da ist also einer an Händen und Füßen verletzt worden, beerdigt worden, mit diesem Tuch eingewickelt worden. Wissenschaftlich ist das ein bisschen umstritten. Es gibt Leute, die sagen, das kann nicht sein. Man hat von diesem Tuch unten eine kleine Ecke abgeschnitten. Nach der Carbon, nach einer C14-Methode hat man versucht, das Alter zu bestimmen und sagt, das ist irgendwie im Mittelalter gewesen. Nur, niemand weiß, wie bekommst du im Mittelalter oder noch früher in der Antike, wie bekommst du eine solche Figur in ein Leinentuch geprägt, das weder mit irgendwelcher Tinte noch mit Farbe, es ist ja nicht sichtbar. Es ist ja nur durch den Röntgenvorgang sichtbar geworden. Wie kann das sein, dass ein Tuch, das nicht verbrannt ist, nicht zerstört ist, diesen Abdruck eines Menschen trägt, der an Händen und Füßen verletzt wurde? In dem Tuch, das spricht für die Echtheit, hat man ein paar Körner von Emma gefunden. Dieser Emma, das war eine Vorform des Weizens, der wurde in der Antike angebaut. Also es gibt Argumente dafür und Argumente dagegen. Wir wollen mal das nächste Bild uns angucken. Dann ist nämlich das Gesicht in einer Nahaufnahme, das Turiner Grabtuch. Links sehen wir den Kopf in einer Nahaufnahme und rechts hat man eine Rekonstruktion davon gemacht, wie dieses Gesicht hätte aussehen können. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Ich bin kein Fachmann für diese Fragen, aber es gibt zum Beispiel bei einigen Polizeieinheiten, zum Beispiel Scotland Yard in London, gibt es eine Spezialeinheit, die sich darauf spezialisiert hat, wenn sie nur Teile vom Schädel eines Menschen finden, daraus den ganzen Kopf zu rekonstruieren, inklusive des Gesichtes. Und sie haben das, die Spezialisten haben also rechts mal einen Versuch unternommen, das ist von einer katholischen Agentur hier, zu sagen, okay, links ist das Gesicht, wie wir es auf dem Turiner Grabtuch haben, und rechts hat man versucht, das Gesicht zu rekonstruieren. Wie könnte dieser Mensch, der da links abgebildet ist, auf der rechten Seite, wie könnte der ausgesehen haben? Ist das Jesus? Sah also aus? Und auch wenn wir als Baptisten, als Protestanten mit dem Reliquienkult in der katholischen Kirche unsere berechtigten Schwierigkeiten haben, so ist an diesem Tuch, das man lange Zeit eher kritisch gesehen hat, so ist an diesem Tuch doch mehr dran, als viele glauben möchten. Und es könnte ein Indiz sein für die Auferstehung von Jesus. Aber mal ehrlich, wenn wir dieses Tuch jetzt haben und wenn das auf der rechten Seite Jesus ist, so wie er ausgesehen hat, und wir jetzt wüssten, das ist er, so sah er aus und er ist auferstanden, wird dadurch das Glauben einfacher? Einige zweifeln und schütteln den Kopf. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du kannst das Bild gerne noch ein bisschen stehen lassen, aber ich komme jetzt zurück zu unserem Bibeltext. Nach Petrus geht also auch Johannes in die Grabkammer hinein. Er nennt sich hier in seinem Evangelium immer der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Das ist so eine Umschreibung. Er wollte nicht sagen, ich, Johannes, hat man damals aus Höflichkeit nicht gemacht. Darum wählt er diese Formulierung, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Okay. Er geht also hinein. Und er sieht die zusammengelegten Tücher. In Vers 8 lesen wir, da ging auch der andere Jünger, also eben das ist Johannes hier, hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, der also schneller laufen konnte, bessere Kondition hatte und sah und glaubte. Das ist wichtig. Er geht in dieses Grab. Aber er geht schon gerne in Gräber. Gut, manche mögen das besonders, aber also er geht in dieses Grab, er sieht das alles da liegen, diese Tücher, und er glaubt. Es ist allerdings nur ein ganz schwacher Glaube, irgendwie tastend und ahnend. Da ist was Übermenschliches passiert, etwas, was wir bis heute nicht genau erklären können. Es gibt keine hundertprozentig wissenschaftliche Erklärung, wie dieses Gesicht links in dieses Tuch kommt. Niemand kann es erklären. Es sei denn, man würde annehmen, eine ungeheure Energiequelle hat mit irgendwelcher speziellen Strahlung, fragt mich nicht, welche Gammastrahlung das gewesen sein mag, ich halt Physik ist schon so lange her bei mir, hat diesen Gesichtsausdruck in dieses Tuch hineingezeichnet, hineingebrannt. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Eine Kraft, die so groß ist, dass sie dieses Tuch nicht zerstört und trotzdem ein so klares Zeichen hinterlässt. Johannes fängt an zu glauben. Ganz leise beginnt es in ihm zu glauben. So wie es vielen Menschen auch heute noch geht, auch wenn sie nicht im Grab von Jesus stehen und auch wenn sie nicht das Leichentuch von ihm anschauen. Irgendwie fangen Menschen an, etwas von diesem auferstandenen Jesus zu begreifen und sie fragen sich, sollte es wahr sein, dass er lebt? Ganz leise, ganz vorsichtig reift da eine Mini-Portion Glauben heran. Das ist so wie bei einer kleinen Frühlingsblume, was wir jetzt ja so schön erleben können in dieser Zeit, die sich so ganz langsam und zart durch die Erddecke nach oben arbeitet. Erst sieht man nichts. Und dann so eine ganz kleine Stelle, wo etwas herauswächst. Und da wächst dann eine kleine Blume, zart und fein, nach oben. Und diese Pflanze durchstößt das Erdreich, den Boden, und entdeckt über sich einen ungeheuer großen Himmel. diese kleine Pflanze glauben, die im kleinen Kern, im Dunkeln, irgendwo verdeckt, unter manchen Schichten von was auch immer, heranwächst. Sie bricht sich Bahn nach oben, sie durchbricht diese Decke, die da drauf liegt, das Erdreich, sie durchbricht und entdeckt über sich, wow, eine neue Dimension. Wer hätte das gedacht? Das ist Glauben. Glauben bedeutet aus Dunkelheit und Enge durchbrechen in eine neue Dimension und sagen, wow, der Himmel ist über mir. Durchbrechen in die Weite des Reiches Gottes. Und dass dieser Glaube an die Auferstehung von Jesus bei Johannes noch sehr fein und zart entwickelt war, übrigens von dem Glaubenshelden Petrus lesen wir diesbezüglich gar nichts, das macht der 9. Vers hier deutlich. Da heißt es, denn sie, also alle da, verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Also er glaubt, er versteht es nicht. Ein bisschen glaubt er so, ja, so könnte sein. Da war doch was. Aber verstanden hat er es nicht. Und die Reaktion ist dann irgendwie auch interessant. Ich habe gesagt, das mutet irgendwie typisch männlich an. So nach dem Motto, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Hier können wir nichts mehr machen, also gehen wir heim. Und so steht's auch da. Da gingen die Jünger wieder heim. Vers 10. Kann man nichts mehr machen. Thema durch. Aber die Frau. Maria aus Magdala, sie kann das nicht einfach so zu den Akten legen, denn sie ist so fertig und so unglücklich und so todtraurig, dass sie am Grab stehen bleibt und sie einfach weiter weint. Maria bleibt. Sie steht dort auf diesem Friedhof, sie trauert weiter, emotionaler, vielleicht auch tiefgehender als ihre männlichen Kollegen. Ihre Verzweiflung und ihr Schmerz sind unendlich und sie weint das raus. Und irgendwann, während des Weinens, da geht sie doch die paar Schritte da zu diesem Grab darunter und sie guckt hinein und siehe da, zwei weiß gekleidete Männer, die Petrus und Johannes vorher übersehen hatten oder die da noch nicht gesessen hatten. Vers 13. Und da sprachen diese Männer zu ihr, Frau, was meinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wendet sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß aber nicht, dass Jesus, sie hat ihn nicht erkannt. Und jetzt wird's richtig spannend, denn jetzt werden wir Zeuge eines sehr ergreifenden, kurzen Dialoges zwischen Jesus und dieser Frau Maria. Spricht Jesus zu ihr, Frau, warum weinst du? Das ist dieselbe Frage, die die beiden Männer da auch schon gestellt haben. Komisch. Wen suchst du? Was für eine naive Frage. Jesus fragt die Maria, wen suchst du? Er weiß doch, wen sie sucht. Sie meint aber, es sei der Gärtner und er spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann möchte ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt mein Meister. Maria, diese Frau in ihrer Trauer, in ihrem verheulten Gesicht, sie ist so beschäftigt in ihren Gedanken, so gefangen in ihren Emotionen, dass sie weder über die beiden weißgekleideten Engel sich große Gedanken macht, ja nicht mal erstaunt ist, dass die da sitzen. Und sie reagiert auch, als Jesus sie direkt anspricht, so als, ja, das ist der Gärtner. Mal ganz ehrlich, wer von euch hat schon mal morgens um 6 oder um 6:30 einen weiß gekleideten Gärtner gesehen auf dem Friedhof? Ich noch nicht. Gärtner laufen nicht in weißen Gewändern rum. Aber sie hat gedacht, naja, das ist vielleicht der Gärtner. Wie auch immer. Die Wende kommt, als Jesus sie mit Namen anspricht. Er hat zu ihr gesagt, Maria. Und da dringt etwas über ihr Ohr und das Innenohr genau bis in ihr Herz. Ein Wort hat die Maria aus Magdala in ihrer untröstlichen Situation erreicht und getröstet. Es ist ihr Name, Maria. Und da wird ihr schlagartig klar, so hat den Namen nur einer ausgesprochen. Das kann nicht der Gärtner sein. Ein Wort von Jesus löst Maria aus ihrer untröstlichen Situation. Ein Wort von Jesus stillt und tröstet auch heute den Kummer von Menschen. Und es ist auch irgendwie eine typische Situation, dass inmitten der größten Enttäuschung, inmitten der Verzweiflung auch heute noch Jüngerinnen und Jünger Jesus erleben, der in ihr Leben hineinspricht, indem er ihren Namen nennt. Und er fragt, warum weinst du? Warum bist du so traurig? Was bedrückt dich denn? Mitten in der größten Not und Trauer ist Jesus bei uns. Er kommt uns ganz nahe. Er versteht uns. Und er will Kontakt mit uns aufnehmen. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Jesus ist da und Jesus spricht dich an mit deinem Namen. Zu Maria hat er nur dieses eine Wort, nein, er hat sie gefragt, aber er hat das eine Wort gesagt, das Entscheidende. Maria. Und das war genug. In diesem Wort schwingt mit: Maria, ich habe dich gesehen in deinem Schmerz. Maria, ich sehe deine Tränen. Maria, ich weiß, wie es dir geht. Maria, und jetzt könntest du gerne deinen Namen dafür einsetzen. Maria, ich kenne dich. Du bist mir nicht egal. Ich kenne nicht nur deinen Namen. Ich kenne dein Leben. Ich weiß, wer du bist. Und Jesus sagt: Maria, ich rede mit dir. Ich helfe dir. Und nicht nur das, dass Jesus in einer tröstenden, liebevollen, empathischen Art mit dieser Frau redet, sondern er hat noch mehr für sie. In Vers 17f und 17 folgend sagt er: Maria, fass mich nicht an, denn ihr Impuls ist: Oh Jesus, ich möchte dich umarmen. Ich möchte ja mein Herz drücken. Ich will dich nie mehr loslassen. Nie mehr, Jesus. Oh, ich möchte dich festhalten bis in alle Ewigkeit. Und er sagt: Nee, lass mal. Das klingt erst ein bisschen schroff vielleicht, dass er sie zurückweist und sagt: Nein, jetzt ist nicht Zeit zum Umarmen. Maria möchte Jesus unbedingt festhalten. Aber er sagt: Halt dich nicht an deine Erinnerung fest. Geh jetzt los und wage etwas Neues. Er spricht zu ihr: Fass mich nicht an, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh du aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria aus Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist bisher, aber liebe Leute, liebe Gemeinde, das hier ist die erste Predigt einer Frau im Neuen Testament. Die erste Auferstehungszeugin ist eine Frau mit zweifelhafter Vergangenheit, mit keinem guten Renommee. Das ist die erste Verkündigung, die hier im Neuen Testament durch eine Frau, durch diese Maria aus Magdala getätigt oder getan wird. Die todtraurige Maria wird direkt von Jesus beauftragt, den Jüngern, den Trauernden und Enttäuschten etwas mitzuteilen. Er macht sie zu einer Verkündigerin und er macht auch die anderen zu Verkündigern. Und das ist eine Art göttliche Therapie. Die Auferstehung Jesu verwandelt. Und da möchte ich eine kleine Geschichte zu lesen, die, finde ich, sehr gut passt. Es ist eine Geschichte aus der Weltgeschichte. Waterloo. 1814, Entscheidungsschlacht. Napoleon hat nochmal alles zusammengerafft und er kämpft mit seinem letzten Aufgebot, mit seinem großen Heer gegen eine britisch-preußische Macht im belgischen Waterloo. Die Schlacht von Waterloo. Und die Schlacht geht hin und her. Es geht darum, wird Napoleon jetzt endgültig fertig gemacht und dann verbannt werden, so wie die Geschichte es beschreibt, oder wird er nochmal die Sache rumreißen können und wird er als siegreicher Feldherr aus der Schlacht gehen. Und man hatte damals in Großbritannien so ein optisches System entwickelt, wo man Signale über, also bei gutem Wetter, über irgendwelche Stationen so weiterleiten konnte und auch über den englischen Kanal. Und da sitzen halt die Beobachter in England auf diesem Beobachtungsposten und sie bekommen die Botschaft gesendet in England: Wellington, das war der englische Feldmarschall, Wellington besiegt. Und sie fassen sich an den Kopf und denken: Nein, der Napoleon hat unsere Armeen auseinandergenommen. Jetzt ist er immer noch an der Macht. Und Ihr ganzer Mut, ihr ganzes Herz rutscht ihnen in die Hose. Wellington besiegt. Und dann kommt aber einige Minuten später, einer hat noch mal geguckt, kam noch was. Wellington besiegt den Feind. Und da war ihre Stimmung wieder groß und sie sagten, ja, wir haben es geschafft. Napoleon ist besiegt. Und wenn wir das mal übertragen auf die Auferstehung Jesu, dann können wir sagen, das Kreuz ist die erste Hälfte. Jesus besiegt. Es ist eine völlige Niederlage. Es ist ein, schlimmer geht's nicht mehr. Aber die zweite Hälfte kommt dann noch, besiegt den Feind. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Das ist die Botschaft von Gottes grandiosem Sieg. Jesus besiegt den Feind, den Tod, den Teufel und alle bösen Mächte. Gott hat aus der scheinbar größten Niederlage seinen größten Sieg gemacht und die Sache gewendet. Und nun verwandelt die Auferstehung Jesu ängstliche Jünger und tieftraurige Jüngerinnen zu fröhlichen und mutigen Predigern des Evangeliums. Und da kann ich jetzt nicht anders und muss fragen, gehörst du auch dazu? Gehörst du auch zu den mutigen und fröhlichen Verkündern der frohen Botschaft? Und damit ist nicht unbedingt gemeint, dass hier jetzt alle Leute auf diese Kanzel steigen, am Sonntagmorgen hier reden müssten oder sollten. Aber verkündigst du den auferstandenen Christus da, wo du lebst und arbeitest, beim Einkaufen, im Sportverein oder auf einer Geburtstagsparty? Verkündigst du Jesus in deiner Schule, im Studium, beim Zahnarzt oder im Urlaub oder wo auch immer? Weil Jesus nicht im Grab geblieben ist, darum sind wir dazu berufen, das Evangelium von Jesus zu bezeugen, das Evangelium der Auferstehung. Ob Mann, ob Frau, Jesus höchst selber hat nicht nur Maria und seine Jünger, hat uns auch beauftragt und gesandt, davon zu reden. Wir sollen uns nicht länger nur mit unseren Anliegen beschäftigen, auch nicht nur mit Gemeindeanliegen, und seien sie scheinbar noch so wichtig. Denn seit Ostern, seit der Auferstehung von Jesus Christus, sind wir gesandt zum Predigen. Und die Kraft der Auferstehung macht aus Angsthasen mutige Predigerinnen und Prediger, so wie dieser kleine Junge, der gesagt hat, hallo, hallo Sie, ich habe noch was vergessen. Er ist auferstanden. Amen.